Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit. So, im heutigen Gespräch habe ich Sebastian Reil bei mir. Er sagt, im Grunde sind wir alle gut und genau mit dem Ansatz hat er ja mehrere Projekte an den Start gebracht, unter anderem den Azubi Booster. Das war so das erste Baby und darüber wird er berichten, was der so kann. Und das nächste ist Strong Talents. Ja, quasi Azubi Booster 2.0 kann man so sagen, aber das kann er viel, viel besser erklären. Freue dich auf dieses Gespräch. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich alle meine Fragen loswerden durfte. Und ja, da schnall dich auf jeden Fall an. Es geht um ein breites Spektrum, ja, was er quasi auch in Holland gelernt hat im Studium zu Creative Therapies, ja, also kreative Therapie, und all das bringt er mit rein, bringt das hier ins Gespräch und du kannst auf jeden Fall in deinem Punkt in der Ausbildung einiges mitnehmen, versprochen. Und wenn du dir und mir einen Gefallen tun willst, dann komm doch hier einfach mal vorbei und komm auch ins Gespräch, so wie es Sebastian gemacht hat. Würde mich freuen, melde dich einfach, alles findest du in den Shownotes, natürlich auch alles rund um Sebastian gibt es auch wieder in den Shownotes, muss man eigentlich nicht mehr erwähnen, ist aber so. Also von dem her, vielen lieben Dank und wir starten rein in diese Folge. Und los geht's. Wir sind mitten im Gespräch. Sebastian, hi, schön, dass du da bist.
Hi, grüß dich.
Jetzt, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, genau, und dann schon über so ein paar Sachen so gestolpert bei dir im LinkedIn-Profil. Ich dachte, oh, das musst du fragen. Und fast ganz unten, da bin ich am meisten gestolpert, und das soll auch die Eingangsfrage sein, Bachelor of Arts in Creative Therapies. Wie kommt man auf sowas?
Das ist, glaube ich, du bist nicht, bei weitem nicht der Erste, der fragt, was es ist, was man da macht. Wie kommt man auf sowas? Ich habe nach der Realschule war ich auf der Fachoberschule, so im sozialen Zweig, und habe einfach immer gerne mit Menschen gearbeitet, so wie viele wahrscheinlich auch. Und dann kommt man also auf Sachen wie Sozialpädagogik. Ach, irgendwie war mir das dann irgendwie zu langweilig und ich kam zufällig drauf, weil es gab so kleine gesponserte Ausflüge von unserer Schule aus. Man konnte kleine Praktikas machen und ich war damals 3 Wochen in Irland. Und eine Schulfreundin von mir war 3 Wochen in Holland und hat beim Zurückkommen so geschwärmt von diesem Schulsystem dort. Und die waren damals, das ist schon ein paar Jahre her, waren die viel, viel weiter als wir, gerade im sozialen Bereich auch. Und dann habe ich mal geguckt, was man da so machen kann, und dann fiel mir das auf. Und ja, so Kindheitstraum Schauspieler war auch schon immer da nach den ersten James Bond Filmen, aber dafür hat es nicht ganz gereicht. Und dann dachte ich mir, wow, cool, was Therapeutisches und was Kreatives. Habe mich ein bisschen eingelesen und eigentlich ist es ganz cool. Das ist Psychotherapie kennt ja jeder von uns, ne? Mhm. Und Creative Therapy ist im Prinzip also so wie es in Holland gelebt wird, eine psychotherapeutische Form, bei der man einfach ein anderes Medium sucht als Sprache. Das heißt, man hat ein kreatives Medium wie Theater, Kunst, und über dieses Medium kommuniziert man mit dem Patienten. Und bei mir war es eben Theater. Das heißt, man macht kleine Rollenspiele mit dem Patienten, man bringt sie in Situationen, wo sie ihre Gefühle ausdrücken können, wo sie Dinge über sich erzählen können, und man bringt sie in Situationen, in denen sie sich weiterentwickeln können. Also ganz klassisch zum Beispiel kleine Szenen nachspielen mit Patienten, die suchtmittelkrank sind. Mit einem jungen Menschen, der sitzt in der U-Bahn und du spielst sein Gegenüber, kommst rein, bietest ihm was an. Was braucht er, um Nein sagen zu können? Und dieser parallele Prozess, der deinem Kopf abläuft, also was da automatisch schon gespeichert ist bei den Patienten, das siehst du halt in diesen kleinen Theaterstücken, siehst du Schweißausbrüche bei ihnen, weil sie einfach nur merken, oh krass, jetzt triggert mich wieder was. Und das ist viel echter, als man glaubt, und damit kann man ganz, ganz tolle Sachen machen, ja. Krass. Und gerade dieses Medium Theater ist dafür super gut gemacht, um die Patienten eben in Situationen zu bringen, in denen sie sich weiterentwickeln können. Ja. Und das habe ich 4 Jahre lang gemacht, genau. In Holland studiert. Eine schöne Zeit. Man kommt raus, man sieht die Welt ein bisschen, man lernt viele Leute kennen, entwickelt sich weiter. Es war viel Psychologie dabei, Pädagogik. Genau. Ja. Mhm.
Das war, du hast komplett in Holland studiert.
Ja, genau, in den Niederlanden, in Leeuwarden. Das ist eine friesische Provinz, ganz im Norden oben. War von dem ja gar nicht mal so weit weg wie Bayern, nur ohne Berge. Aber auch ein bisschen ländlich geprägt. Aber da oben haben sich Studenten aus 60 Nationen versammelt und auch ganz viele Deutsche. Und dadurch lernt man einfach Leute aus Köln kennen, aus Berlin, aus überall her. Mhm. Und ja, es war recht schön. Genau. Ja. Am Ende vom Studium habe ich mich dann spezialisiert auf den Coaching- und Trainingbereich, weil es gar nicht mal so weit weg ist. Das heißt, ich habe einen Minor gemacht in dem Bereich, den haben sie angeboten, wo man zum einen Coaching-Techniken lernt, aber auch als Training-Schauspieler arbeitet. Das heißt, zum Beispiel bei anderen Studiengängen in der Uni mitarbeitet. Wenn jemand ausgebildet wird in Sozialpädagogik, dann ist man eine Stunde lang ein aufmüpfiger Jugendlicher, mit dem die sprechen müssen. Und die nächste Stunde ist man ein besorgtes Elternteil, mit dem die Studenten sprechen. Und das war recht schön. Und ja, so kommt man auch in viele Bereiche rein.
Ja, verrückt, okay. Und jetzt fällt es dir leichter, dich in so andere Perspektiven reinzugeben, reinzudenken? Oder was
willst du sagen? Ja, schon. Was man auf jeden Fall lernt, ist, was ich gelernt habe mit Michels Learning draus, war eigentlich so, dass niemand irgendwas grundlos macht. Also kein Mensch wird böse geboren, kein Mensch wird mit irgendwelchen Verhaltensweisen geboren. Menschen lernen das irgendwann, ne? Und jeder hat einen Grund. Mhm. Der Grund ist vielleicht auch ganz oft Angst, ne? Warum Menschen so reagieren, warum sie in Situationen schnippig sind oder aufmüpfig reagieren, warum sie ruhig sind oder zurückgezogen. Und wenn man das einfach offen sieht und offen auf die Menschen zugeht, ja, dann hat man es leichter im Leben.
Mhm. Cool. Ja, das ist schon so ein großes Learning, ne? Sagen auch viele Pädagogen so, ja, der wird seinen Grund haben. Und ich sag mal, wenn ich das irgendwo anbringe in so einem Azubi-Training mit einem Techniker, mit einem Handwerker oder so, dann, der soll sich halt am Riemen reißen. Ich bin ja jetzt auch nicht so rum.
Ja, genau. Ja, da trifft dann viel aufeinander.
Ja, crazy. Ja. Mhm, okay, und dann war das Studium zu Ende und dann ging die Laufbahn wie weiter?
Genau, dann kam ich zurück nach Deutschland und ich muss sagen, ich glaube, ich habe das Studium auch ein bisschen blauäugig begonnen, weil ich wollte einfach irgendwas machen, was mir Spaß macht. Ne? Mhm. Also, ja, Generation Y. Suche. Ich wollte was machen, was auf der einen Seite Spaß macht, auf der anderen Seite auch was einen Purpose hat. Also was bringt den Leuten einfach auch, ne? Mhm. Und dann war ich zurück in Deutschland und hier war es so, kreative Therapie war noch nicht so anerkannt. Mittlerweile findet man das in Kliniken, damals noch nicht so. Da waren es teilweise Wochenendfortbildungen für Psychotherapeuten, aber da ja alles kassenfinanziert ist, kommt man da auch nicht so leicht rein. Es gab so ein paar Stellen in Deutschland und dachte mir, okay, das ist alles nicht so das, was ich eigentlich machen möchte und da lerne ich jetzt gerade auch nicht so viel und jetzt zurückkommen, als Sozialpädagoge könnte ich auch arbeiten, möchte ich aber nicht. Okay, Coaching und Training habe ich mich auch weiterentwickelt, möchte ich später sowieso mal machen. Wie komme ich denn da rein? Und das Handwerkszeug hatte ich da gelernt. Was mir fehlte, war so ein bisschen die Erfahrung in der Wirtschaft. Und mein Vater hatte eine kleine Firma, der hat Büromöbel verkauft. Das heißt, Innenräume gestaltet für Firmen. Ich komme aus der Regensburger Gegend, also nördliche Oberpfalz hoch. Das war sein Vertriebsgebiet und hat sich zum Beginn meines Studiums hatte ich selbstständig gemacht. Und die waren zu zweit in der Firma. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, wenn ich da einen Vertrieb anfange, zumindest mal für 2-3 Jahre oder so, dann gehe ich wieder. Dann lerne ich wahnsinnig viele Firmen kennen. Baue mir vielleicht ein Netzwerk auf. Vielleicht kann ich das sogar verbinden mit dem Training, wenn ich die Firmen da kenne. Probiere ich es mal. Und dann habe ich gesagt, ich fange einen Vertrieb an. Also ich bin Therapeut, das heißt, ich kann gut zuhören. Wird schon. Und im Endeffekt bin ich dann 5 Jahre geblieben, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat. Also für meinen Dad war es ganz cool, weil es war ein bisschen Hilfe da, auch im Vertrieb. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Es war eine super schöne Zeit, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten. So im Garten hat es als Jugendlicher nie länger als 5 Minuten funktioniert. Dann war es vorbei. Aber jetzt war es dann ganz anders auf einmal. Und es hat echt Spaß gemacht. War ein cooles Team. Aha. Und wir hatten ein schönes Vertriebsgebiet, coole Kunden aus breiten Bereichen eigentlich. Es sind viele so Hidden Champions hier, aber trotzdem hast du auch viele Firmen, die einfach ländlich geprägt sind und da kommt viel zusammen. Mhm. Fachkräftemangel war zu der Zeit ziemlich stark Und dann bist du viel in den Firmen und gestaltest Räume für die, wo Menschen arbeiten möchten. Das heißt, oft auch Großraumbüros. Manchmal haben die Geschäftsführer so ein bisschen Google im Hinterkopf, ne? Nö. Aber trotzdem sind wir am Land.
Das ist modern, alles New Work.
Genau. Und die Mitarbeiter haben aber ihre Einzelbüros im Kopf, ne? Und das musste so zusammengefügt werden, so ein bisschen. Das heißt, du sprichst viel mit den Leuten und hörst auch viel so die Sorgen, die haben. Sowohl die Leute in den Betrieben, die im Büro sitzen, als auch die Geschäftsführer. Und dann bekommt man wahnsinnig viel mit. Und was ich in den 5 Jahren ganz oft gemacht habe, war, also wir haben coole Großraumbüros gestaltet und es waren auch viele Menschen dabei, die gerne da gearbeitet haben. Es war schön. Aber ich kam auch ganz oft in die Firmen rein und da waren dann so Büros, da waren 2, 3 Leute. Und dann hieß es ja, es ist am Telefon, es ist zu laut und die bräuchten so eine Mauer dazwischen. Damit meinten die diese Schallschutzwände. Die sollten nicht ganz so hoch sein, weil wir wollen uns trotzdem noch unterhalten können, aber ich will den nicht mehr hören. Und oft war es auch schon so, dass da waren schon so Konflikte da. Es hat schon gebrodelt, ne?
Ja.
Weil die haben sich nicht mehr so gut verstanden im Team vielleicht. Sie haben sich gegenseitig hochgeschaukelt in Gesprächen, wenn sie am Telefon waren. Und ich bin ganz oft angerufen worden, weil da so eine Mauer rein muss. Aber eigentlich war ein Konflikt zwischen den Leuten da, zwischen den Menschen. Mhm. Und ich dachte mir, mit dem, was ich da mache, kann ich diese Konflikte nicht lösen. Aber irgendwie musste da trotzdem Arbeit da sein, wie man diese Konflikte lösen kann. Und habe dann irgendwann gedacht, okay, ich würde gerne mehr mit dem machen, mit diesen Konflikten selber und nicht mehr mit den Möbeln. Ja. Und da sowieso jeder oder viele, die Möbel nur in Reinweiß bestellt haben und ich so ein recht kreativer Mensch bin, habe ich so nach 5 Jahren gedacht, ich muss wieder was anderes machen, ich muss mal wieder raus. Ja. Und bin dann aber nicht direkt in die Selbstständigkeit, sondern erstmal ins Bildungswesen noch für ein paar Jahre. Bei verschiedenen Bildungsträgern, habe mir angeguckt, wie die arbeiten und hatte da dann verschiedene Jobs erstmal. Habe geguckt, was verkaufen die für Bildungsprogramme, wie ziehen die das auf, wie läuft es mit den Förderungen, wer sind die Kunden von denen. Hat mal mit Privatkunden zu tun, mal mit Kunden von der Agentur für Arbeit zum Beispiel, aber auch viel mit Firmenkunden, hat die mir betreut. Und nach 3 Jahren dachte ich mir so, okay, ist es soweit.
Ich habe genug Fehler gesehen, die ich selber nicht machen muss.
Ja, also ich hab in der Zeit wirklich wahnsinnig viel dazugelernt, habe aber auch viel gesehen, wo ich mir dachte, okay, so möchte ich es nicht machen. Mhm. Da waren gar nicht mal so immer die Arbeitgeber schuld oder die Firmen, bei denen ich gearbeitet habe, also die Bildungsträger, sondern auch oft so das System an sich, ne? Mhm. Wie Menschen so durchgeschleust werden durch Bildungsprogramme, wie die finanziert werden, auch von staatlicher Seite. Ja, hab da so meine Ideen mitgenommen, genau. Und habe mich dann teilselbstständig gemacht zumindest. Also ich bin jetzt teilselbstständig und arbeite therapeutisch oder also als Lehrer eigentlich in der Klinik nebenbei noch. Mhm. Genau. Das sind so meine 2 Jobs im Moment, ja.
Cool. Ja. Ja, man sagt ja auch, gell, das eine ist so ein bisschen Standbein, das andere ist ein Spielbein. Und dann das nimmt natürlich den Druck, wenn man auf 2 Beinen steht. Ja, aber jeder gute Tisch hat mindestens eigentlich 3 Beine. Mal gucken, was da kommt.
Ja, du bist ja selbstständig, das heißt, du weißt, manchmal reichen die 4 Beine am Tisch nicht.
Ja, auch in der
Selbstständigkeit Tisch dazu.
Kann man sich noch irgendwo ein Tischbein dazu zimmern, ja? Oder es kommt zu einem, so wie der Podcast hier.
Ja, stimmt, genau.
Ja, krass. Ist, okay. Guter Abriss. Ich wollte schon irgendwie nach dem Studium wollte ich so halt stopp, ich habe da eine Frage, aber
hau ruhig ein, wenn du
war ein schöner roter Faden. Aber ich habe mir gedacht, war es wirklich so, dass man aus dem Studium rauskommt und dann sagt, okay, was kann ich jetzt, was brauche ich noch? Jetzt brauche ich noch irgendwie die Expertise so aus der Wirtschaft oder war da schon so ein bisschen mehr Struggle drin?
Eigentlich war es relativ schnell. Also ich habe auch dann meine Abschlussarbeit noch geschrieben. Ich war dann für ein Dreivierteljahr weg aus Berlin, weil in Holland ist das Studium sehr weg aus Holland in Berlin war ich dann 9 Monate lang, weil in Holland ist das Studium sehr praxisorientiert und ich habe dort in der Fachklinik für Menschen mit Suchtmittelerkrankungen mein Fachpraktikum abgeschlossen, bin dann wieder zurück nach Holland, habe da erstmal meine Prüfung noch geschrieben, alles fertig gemacht und bin dann nach Deutschland zurück. Mhm. So als kleiner Abschluss habe ich die Runde mit dem Fahrrad gemacht. Ich bin mit einem Freund mit dem Fahrrad runtergefahren von Holland nach Deutschland wieder, um so einen Abschluss zu kriegen. Und habe gesagt, okay, dann fange ich an, mich zu bewerben oder nach Stellen zu gucken. Mhm. Und nach 4 Wochen war die Entscheidung eigentlich schon klar, weil ich habe in meinem, ich glaube, das kommt auch durch das Studium an sich. Du bist so als Therapeut oder wenn du ein guter Therapeut sein willst, dann musst du so deine Ecken und Kanten kennen. Also du musst dich sehr gut kennen, damit du nichts davon auf den Patienten projizierst, ne? Oder auf dein Gegenüber. Das heißt, du entwickelst dich ja stetig weiter und du wirst 4 Jahre lang trainiert, dich weiterzuentwickeln. Also hast du auch dieses Mindset so ein bisschen, wenn du rauskommst.
Über dich dann, ja.
Ja, genau. Und deshalb war diese Denke auch da nach dem Studium. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was mache ich jetzt? Wie mache ich weiter? Okay, da funktioniert es nicht. Und irgendwie hat mich das auch, ich dachte mir so, okay, wer weiß, wie lange mein Vater das noch macht, bis er in Rente geht. Und ich hatte auch viele Interessen immer. Und dann dachte ich mir so, boah, wenn du so eine Chance da hast, warum sollst du jetzt nicht nutzen, ne?
Ja.
Das hat ja nicht jeder. Also nicht jeder bekommt diese Chance. Ich habe schon so die Chance, dass mein Studium, meine Eltern waren nicht reich, aber der Firma lief es irgendwann ganz gut und ich habe während dem Studium so Pizza ausgefahren und dann komme ich gut über die Runden, Studiengebühren habe mein Dad bezahlt. War das schon eine schöne Chance, das zu machen zu können? Und danach dachte ich mir, okay, wer hat denn die Möglichkeit, so in eine Firma reinzugehen und sich das alles anzugucken? Auch wenn es eine kleine Zwei-Mann-Firma war, aber trotzdem. Ja. Das kann ja nicht jeder.
Du siehst ja alle Internas, ne? Wenn du zu einer größeren Firma gehst, also sagen wir mal schon alleine 10 Mitarbeiter, dann lässt sich der Geschäftsführer ja nicht irgendwie in seine Strategie auf lange Sicht schauen, ja? Du darfst in bestimmte Bücher nicht reinschauen und so. Ja.
Ja, genau. Und so lernst du einfach alles. Und das wollte ich eben mitnehmen, ja. Klar, aber war die Angst vorher da, wenn beim Dad zu arbeiten wird, das so funktionieren, aber der Garten und so war da im Hinterkopf. Aber dann dachte ich mir so, nee, also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und war auch dann so, ja. Ja, war eine schöne Zeit.
Voll cool. Ja, und du hast ja da so einen richtigen Übergang auch bestritten, ne? Also mit diesem Fahrradfahren, sag ich mal, das ist ja was ganz, ganz Kleines, ne? Aber für mich auch als Pädagoge, mich lässt sowas immer aufhorchen, weil manche Leute stolpern ja von einem ins andere und sind eigentlich noch gar nicht dort angekommen, sondern sind noch quasi, die sind im Studium, aber de facto hängen sie eigentlich noch in der Schule fest, ne? Also irgendwie so unterbewusst, ja, oder man ist im unterbewusst im Studium, ja, und aber körperlich steht man schon in irgendeiner Firma oder in der Selbstständigkeit.
Ja, das passiert. Manchmal muss man sich treiben lassen, das ist ganz klar, aber wenn man sich zu sehr treiben lässt und dann bekommen wir diese Abschlüsse nicht hin, ja.
Ja, und deshalb so was Besonderes, wie wir steigen jetzt aufs Fahrrad und wir radeln da runter und wenn wir dann angekommen sind, ne, dann haben wir das abgeschlossen und sind im Neuen da.
Ja, es war ein schöner Ausflug auch.
Okay, und jetzt hast du gesagt, genau, jetzt bist du neben der Selbstständigkeit in der Klinik, aber jetzt genau, aktuell, machst du was genau?
Jetzt aktuell im nächsten Monat startet ein neues Projekt von mir. Ich arbeite mit jungen Leuten, die sitzen in Kolumbien, in Bogota, lernen da gerade Deutsch und kommen im nächsten Jahr nach Deutschland, um eine Ausbildung zu machen. Cool. Und ich begleite die im Übergang von Kolumbien nach Deutschland.
Und das ist der Booster?
Nee, das ist die Weiterentwicklung sozusagen aus dem Booster. Mhm. Vielleicht erzähle ich dir das kurz. Also ich habe, du kennst es von meiner Homepage wahrscheinlich, oder?
Mhm. Also ein bisschen habe ich recherchiert, genau. Und das ist natürlich immer spannend, wie sich auch irgendwas entwickelt, ne? Weil irgendwie keine Ahnung, wie hat's begonnen? Was war der Anfangsgedanke? Ja, gerne, nimm es mit.
Ja. Ich habe zwei Programme eigentlich, mit denen ich arbeite. Das eine ist der Azubi Booster und das andere ist Strong Talents. Azubi Booster ist für Azubis hier im Land, ein Entwicklungsprogramm. Und Strong Talents ist für Talente, die aus dem Ausland zu uns kommen. Und Azubi Booster war so das erste, was ich gemacht habe. Du hast ja vorhin schon gesagt, dieses Mindset, sich stetig weiterzuentwickeln, das habe ich ja so gelernt so ein bisschen. Mindset ist ein Begriff. gelernt im Studium. Und mir hat das wahnsinnig viel gebracht, also diese persönliche Weiterentwicklung und zu gucken, wie funktioniert sowas. Und irgendwann, als ich dann im Vertrieb war und uns viele Leute kennengelernt habe, die dort arbeiten und oft auch diese Konflikte mitbekommen habe, eben was du auch schon mal erzählt hast, zwischen Ausbildern und jungen Menschen und wo es überall hapert, dachte ich mir so, wow, wenn die auch so diese Chance hätten, die ich hatte, für meine Ausbildung, stetig an sich zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln und neue Impulse zu bekommen, wäre super. Und bin dann eigentlich weggegangen von diesem, man kommt mal in eine Firma, ist so einen Tag da und geht dann wieder. Und ich wollte so ein Programm schaffen, wo man junge Leute einfach darauf begleiten kann oder über ein Jahr begleiten kann. Mhm. Der Umbruch mit Corona war dann sowieso da, dass die Leute mehr daran gewöhnt waren, digitaler zu arbeiten, und habe dann den Azubi Booster gebaut. Das ist ein Entwicklungsprogramm, das begleitet Azubis über ein Jahr durch die Ausbildung durch. Und mit einem Call 1 bis 2 Mal pro Woche zu einem bestimmten Thema. Die Hauptthemen sind, oder die Hauptthemenblöcke sind so Kommunikation, Teamwork und persönliche Weiterentwicklung. Und die bekommen von mir Impulse durch einzelne Calls, durch kleine Lernvideos, durch Aufgaben. Und die Idee dahinter ist, dadurch, dass ich mehr Zeit habe, also ein Jahr, die begleiten kann, gebe ich denen den Impuls. Und die Weiterentwicklung an sich, die Übung, das Lernen, passiert am Arbeitsplatz, in der Arbeit. Mhm. Das war so der Azubi-Booster. Den habe ich dann mal durchgeführt, mit ausprobiert, mit verschiedenen Azubis. Und du weißt ja, wie voll so ein Jahr ist bei Auszubildenden, ne? Und wie schwierig das ist, Projekte unterzukriegen. Ja. Allein schon so 2-3 Tage Azubi-Starttage, ne? Wenn die Azubis aus verschiedenen Gegenden Deutschlands kommen, mit den Berufsschulen, schon sehr, sehr schwierig. Und so habe ich da so ein bisschen gestruggelt und geguckt, wie ich das am besten reinbekomme, wie ich das alles zusammenpassen kann, und so ein Programm gebaut. Hab dann über einen Kontakt, einen alten Freund, eine Anfrage bekommen, der eben Talente aus dem Ausland nach Deutschland begleitet, also eine Sprachschule hat, und sagte zu mir, das ist eigentlich ziemlich cool, die so längerfristig zu begleiten. Ich hätte es für meine Leute auch gerne, sowas. Und daraus ist Strong Talents entstanden. Und da war ich jetzt so die letzten 1,5 Jahre grob in so einer Projektphase, wo ich, waren das so knapp 150 Leute ungefähr aus Usbekistan begleitet habe. Das waren hauptsächlich schon gelernte Krankenschwestern, ein paar Ärzte noch dabei, die einen Weg nach Deutschland finden, nach Deutschland kommen. Weil das ist gerade in Deutschland der größte Mangel eigentlich, ne? An Pflegekräften, an Ärzten. Das ist so die Branche, die in den nächsten Jahren am Banken ist, am Kippen ist. Die müssen aber gucken, dass sie genügend Leute finden. Und wir können ausbilden, was wir möchten, aber das werden wir nicht schaffen, also in den nächsten Jahren. Wir sprechen da von 300.000 Fachkräften und das kriegen wir nicht mehr hin. Und wenn die, ich hatte meine Erfahrung auch mit Holland. Gut, Holland ist nicht so weit weg von Deutschland, aber man hat zumindest ein bisschen Auslandserfahrung und weiß so, was für Struggle auf einen zukommen in einem neuen Land. Und so die größte Schwierigkeit ist, das erste halbe Jahr zu überstehen. Und dann war die Frage, okay, wie stärkt man die Resilienz von diesen Leuten, so dass sie einfach durchkommen durch das erste halbe Jahr? Weil es prasselt so viel ein, das Deutsche ist noch nicht ganz so gut. Dann kommst du vielleicht in eine Gegend wie hier bei Regensburg, wo der direkt stärker ist. Ich hoffe, du verstehst mich gut. fahr mal 40 Kilometer weiter von hier. Also ich habe vor kurzem mit der Pflegekraft ein kleines Lernvideo dazu aufgenommen. Das veröffentliche ich die nächsten Wochen. Was für Begriffe es schon gibt, allein für den Körper und die Körperteile, ne? Wie unterschiedlich die sind. Und da landest du dann als Pflegekraft und bist alleine. Deine Familie ist weit weg, deine Freunde sind weit weg. Ja. Das musst du erstmal schaffen und aushalten, vor allem auch in dem ersten halben Jahr. Und dann habe ich praktisch meine Entwicklungsprogramme erst im Azubi Booster mit rausgenommen, die bisschen umgebaut, umgeändert, dass sie auch für Erwachsene gut funktionieren, dass sie gut abgeholt werden. Habe geguckt, wie wir das mit der Resilienz stärken können. Und daraus ist so ein Entwicklungsprogramm geworden, genau, auch ein digitales. Das relativ modular ist, also man kann es für verschiedene Entwicklungsstufen anbieten. Das heißt, es geht für Erwachsene genauso wie es für junge Leute, wie in dem Fall in Kolumbien dann, Basiert so ein bisschen auf vier Säulen. Säule 1 ist ein Unterricht. Das mache ich entweder ich selber oder Lehrkräfte, die für mich mitarbeiten, also Freelancer, die selber schon mal in Deutschland gelebt haben, Kolumbianer, die schon mal in Deutschland gelebt haben, das heißt alles mitgemacht haben selbst und jetzt in Kolumbien wieder sind. Und wir unterrichten die dann. Erstmal geht's darum, hey, wie gehe ich damit um, wenn Familie weit weg ist? Wie nehme ich wieder Kontakt auf? Dann auch, wie knüpfe ich neue Freundschaften in Deutschland? Was in Deutschland echt cool ist, weil ich habe dieses riesen Vereinswesen und du kennst es ja vom Football und ich vom Handball, wie gut du aufgenommen werden kannst in Deutschland.
Ja. Oder wie schlecht.
Viele Firmen sponsern ja auch zum Beispiel viele Vereine. Das heißt, das sind auch nur Fußpunkte. Ja. Dann guckt man so erstmal über die ganzen Sachen drüber, was Neues in Deutschland. Das heißt, die Anmeldung, die Bürokratie. Jede Stunde spricht man was anderes. Und das Ziel dahinter ist auch nicht, dass die jetzt so einen Anmeldungsprozess perfekt können, perfekt beherrschen, dass die Bürokratie meistern. Also, kann ich auch nicht.
Ja.
oder wir als Selbstständiger ist recht nicht. Dann geht's vor allem auch darum, dass die einfach nur das kennen, ne? Weil wenn ich in Deutschland aufschlage und schon mal weiß, wie so ein Prozess abläuft, ich habe schon mal davon gehört, allein das schärft die Resilienz und stärkt das ungemein.
Wenn ich weiß, was auf mich zukommt oder kommen könnte.
Genau, dann verarbeite ich es einfach besser. Und dann gehen wir in das rein, was einfach essentiell ist, auch für die Azubis jetzt zum Beispiel oder die angehenden Azubis. Das sind die Themen am Arbeitsplatz, also Zusammenarbeit, Kommunikation, wie kommuniziere ich in Deutschland am Arbeitsplatz? Was gibt es für Hierarchien? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Dieses Spezielle, was man auch in Deutschland hat, das oft getrennt wird zwischen Arbeit und privaten Freundschaften. Das ist ja auch nicht in jedem Land so. Oder die direkte Kommunikation zum Beispiel. ich hatte es oft mit den Patienten, also mit den Teilnehmern aus Usbekistan.
Ja.
Das ist der asiatische Kulturraum, ne? Und da gibt es so diese Feedback-Kultur nicht. Wir in Deutschland, wir brauchen das am Arbeitsplatz ganz dringend, dass wir uns weiterentwickeln können. Und dort gibt es überhaupt nicht. War auch für mich am Anfang schwierig, weil ich habe ja auch versucht, über ein Jahr lang mein Programm weiterzuentwickeln. Ne? Und wenn du am Ende der Stunde fragst, so wie du es in deinen Trainings wahrscheinlich auch machst, wie war es denn für euch? Alles gut, Sebastian. Super, Sebastian. Sehr toll. Und ich nach, okay, gibt es irgendwas, was euch besonders gefallen hat? Nee, alles war toll, alles war super. Gibt es auch irgendwas, was euch nicht so gefallen hat? Nein. Alles super.
Bist super zu spät gekommen. Also ganz viele Fachwörter verwendet. Prima.
Aber das ist halt die Kultur bei ihnen. Ne? Das ist halt wahnsinnig freundlich, wahnsinnig lieb einfach auch. Und das Schöne war dann so nach einer Zeit, so nach 10 oder vielleicht 15 Sessions erst auch. Wenn du trotzdem dran bleibst und immer wieder fragst, kriegst du irgendwann Feedback. Und die sagen dir das auch. Und das ist, da merkst du schon, okay, die fangen an zu lernen. Das funktioniert. Also wie ich aber angefangen habe zu lernen. Das ist so die eine Säule, über die du eigentlich den meisten Kontakt hältst, ist dieser Live-Unterricht. Und die zweite Säule ist, was für mich ganz wichtig war, wie schaffe ich eine Bindung? Weil das ist irgendwas, was du ja als Trainer hast, wenn du öfter in Firmen kommst, du baust eine Bindung auf mit den Leuten, du bist präsent da, du bist vor Ort, du hast den Austausch, Mimik, Gestik, es funktioniert einfach viel schneller. Und das hast du ja online nicht. Das heißt, wie stellst du zumindest ein bisschen eine Bindung her? Und das habe ich irgendwann gemacht über Social Media. Das heißt, YouTube, TikTok, Instagram. Ich habe die Accounts dort, ich gebe denen immer wieder kleine Infos, kleine Tipps rein, übers Leben in Deutschland, über Alltägliches, über Nachrichten, die lesen. Ich gehe auf Themen ein, die sie im Unterricht nennen. Ich mache kurze Videos für sie, kurze Lernvideos, hauptsächlich aber eigentlich Reels. Und Social Media ist ja sowieso in deren im Leben auch verankert, genauso wie bei uns.
Ja.
Die folgen vielen Accounts über das Leben in Deutschland und jetzt auch meinem. Die kommentieren, ich bekomme Nachfragen und dadurch baut man so ein bisschen eine Bindung auf mit ihnen. Und das funktioniert ganz gut. Und dadurch kommen die auch öfter in Unterricht und erscheinen pünktlicher. weil sie dich einfach auch kennen irgendwo, ne?
Ja, ja.
Das ist so was ist das Zweite? Das Dritte sind dann die Lernvideos an sich. Also das heißt, du gibst ihnen das gehört eigentlich dazu noch, immer wieder regelmäßig Lernvideos mit längeren Lernvideos, fasst bestimmte Themen zusammen und schulst dir da so ein bisschen. Dann habe ich noch so eine kleine Toolbox mit eingebaut, da bekommen die Aufgaben, regelmäßige Zusammenfassungen nach dem Unterricht, sei es jetzt PDFs oder nochmal kurze Videowiederholungen, Dinge, die sie speichern können, die dann jetzt einfach nochmal verankert wird. Mhm. Und als viertes kommen Culture Calls mit rein. Das sind Calls, die haben dann mit anderen, die organisiere ich für sie, mit Menschen, die in Deutschland leben. Da geht es dann gar nicht mehr so um so eine Schüler-Lehrer-Beziehung fast schon, mhm. Was du auch kennst. Denn du bist ja immer der Coach, wenn du in die Firma reingehst, oder immer der Trainer. Und da möchte ich, dass sie jemanden kennenlernen, der im besten Fall ihrer Altersgruppe entspricht, was Ähnliches macht wie sie, vielleicht sogar noch, wenn es funktioniert. Und dann connecte ich sie mit Menschen, die in Deutschland sind, mit denen sie einmal sprechen können. Über den Alltag, über das Leben hier, irgendwas, was sie in Nachrichten gelesen haben, vielleicht noch ein bisschen Deutsch üben. Mhm. Ja. Und so bauen sie vorher schon eine Bindung auf zum Land und werden schon, bevor sie herkommen und ins Arbeitsleben starten, in den Skills geschult, auch die sie brauchen.
Ja. Okay. Ja, genau. voll verrückt. Also ich muss die ganze Zeit so schmunzeln, weil ich habe jetzt die letzten, ich plaudere auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, die letzten Calls, ist mir immer wieder aufgefallen, dass Menschen, die in der Ausbildung sind, immer wieder auf die Ausbildungsbeauftragten so hingewiesen haben. Ja? Also nicht die explizit ausgebildeten Ausbilder, die dann den Schein haben, die sich auch mit Pädagogik etc. auseinandergesetzt haben, sondern alle, die so mithelfen. Hab ich gedacht, da muss man doch mal irgendwie auch ein bisschen so eine Handreichung geben. Und von deinen vier Säulen, ja, habe ich mir gedacht, mache ich so einen ganz kleinen, kurzen Workshop im August. Und da sind auch so drei Säulen drin. Also alles, was du auch genannt hast, ja, sind so furchtbar wichtige Dinge, damit man irgendwie in der Unternehmung klarkommt. Ja. Und ich bin ganz zufällig in die europäische Ethnologie reingestolpert im Nebenfach in meinem Studium. Also sprich, ich bin offiziell Kulturwissenschaftler, und aber auf Kultur bin ich nicht gekommen. Ja. und das haben wir ja schon im Kleinen. Ja. Also du hast jetzt gerade so gewitzelt, so, ja, ich hoffe, du verstehst mich. Ja. Aber also ich, in meiner Wahrnehmung, wir im Süden verstehen uns, auch wenn wir unterschiedliche Dialekte sprechen, aber mache ich mal Urlaub, zum Beispiel oben in Hannover oder in Hamburg oder auch in Berlin, da ist die Kultur schon so eine andere. Ja, eigentlich ist das ein furchtbar wichtiger Punkt. Ja, und das ist jetzt auch schon direkt so im Nebensatz zwei, drei ganz gute Lösungen reingebracht. Ne? Also zum Beispiel dieses, dass der Buddy im ähnlichen Alter sein sollte. Ja, weil das haben wir ja häufig nicht, sondern ich habe jemanden, der ist für mich verantwortlich, ne? Ich bin 20, der ist 50. Komplett unterschiedliche Welten.
Ja, und ich meine, diese Generationssprünge, die werden ja immer kleiner, ne?
Ja.
Also es sind ja Welten zwischen 20 und 50.
Ja, unser Tempo zieht an.
Völlig unterschiedliche Ansichten auf die Welt, die man hat.
Ja.
Ja, und voll. Wenn, wir sind in Deutschland, wir sind das Land mit den meisten Einwohnern in Europa, ja, wir haben 80 Millionen Leute. Mhm. Wir haben so viele verschiedene Kulturen hier bei uns, was ja wunderschön ist, was so viel Input reinbringt. Das heißt, du musst immer so denken, dass ja du als junger Mensch, wenn du in ein Unternehmen kommst, du bereicherst ja die Kultur dort auch wieder. Mit deinen Ansichten, mit deinen Impulsen. Ich arbeite immer einmal im Jahr so mit einer Marketingagentur, die machen so einen Azubi-Starttag für ein Unternehmen. Mhm. Und da passen wir, und der macht ja die ganze Kulturarbeit sozusagen bei denen im Unternehmen. Das heißt, die Marketingstrategie, auch das Interne, wie arbeiten die, wer wollen die sein, was sind die Vision, Mission, Ziele. Mhm. Und ich liefere dann so ein bisschen die Gestaltung von dem Tag so ein bisschen mit. Das heißt, was wir machen mit den Azubis, damit die eben das auch lernen. Also lernen, wie sieht die Kultur dort aus? Was heißt es, wenn ich dort arbeite? Aber auch, wie bringe ich denn meine Impulse damit rein? Und das ist mal ganz cool eigentlich. Und von dem habe ich diesen Kulturgedanken auch so ein bisschen mitgenommen, ja.
Voll gut, ja. Also ich hätte jetzt mal gemutmaßt, dass es irgendwo, ne, internationales Studium etc. natürlich auch so ein bisschen reinschwappt, aber muss man einen Blick für haben auch.
Ja, und auch, also wo ich auch viel gelernt habe, muss ich sagen, vielleicht ist auch diese Arbeit in der Klinik ist auch ein bisschen mehr als nur ein Standbein, weil ich nehme viel von meiner Arbeit jetzt mit in die Arbeit in die Klinik rein und viel aus der Klinik auch mit raus. Oder ich lerne da wahnsinnig viel, was ich bei den Azubi-Trainings einsetzen kann. Das ist so, zum Beispiel, ich arbeite in einer forensischen Klinik. Das heißt, die Patienten dort sind straffällig mit einem Hintergrund mit einer psychischen Erkrankung oder einem Drogendelikt zum Beispiel. Mhm. Und ich habe anfangs schon mal gesagt, es gibt keine bösen Menschen, es gibt keine schlechten Menschen, aber es gibt Menschen, die weniger gute Voraussetzungen haben, irgendwo falsch abbiegen, gibt es immer. Und ich habe, so sieht die Klasse dort auch aus, ne? Wir bereiten die mit auf die mittlere Reife vor oder auf den Hauptschulabschluss vor. Und es sind oft Schüler, die schwer ADHS haben zum Beispiel, deliktauffällig sind. Vielleicht kannst du es ein bisschen so vorstellen, so wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, das ist was ein Kollege von mir mal gesagt hat, so denk an deine Schulzeit zurück, an den schlimmsten Schüler, den du in der Klasse hattest, ne? Mhm. Und den steckst du in eine Klasse mit 20 anderen schlimmen Schülern aus anderen Klassen. Mhm. Von dieser Klasse wiederum nimmst du den schlimmsten raus und setzt ihn bei uns rein.
Ja.
So werden die Schüler dort. Und trotzdem sind es ja keine schlechten Menschen, sondern einfach nur Menschen, die viel Aufmerksamkeit brauchen, ne? Und die schaffen tolle Abschlüsse. Wir haben Einser-Abschlüsse. Und warum schaffen die das? Weil wir Zeit haben, uns um sie zu kümmern und mit ihnen arbeiten können. Und eine Beziehung aufbauen können, über ein Dreivierteljahr und sie unterstützen können in dem, was sie brauchen. Und gerade diese Beziehungsarbeit finde ich so wichtig. Weil wenn du eine gute Beziehung zu jemandem hast, dann kannst du einfach gut mit ihm arbeiten, ne?
Ja.
Dann funktioniert der Austausch besser. Ansonsten, ja, stehst du halt vorne und beschallst. Und die Aufmerksamkeitsspanne wird ja sowieso immer geringer.
Ja. Ja, sagt man so, ne? Aber gibt immer wieder auch Menschen, die sich da stundenlang in irgendwas reinfuchsen und reinarbeiten können. Ja, also wenn es wirklich spannend ist, ist natürlich, sag ich mal, nochmal leichter, ja, irgendwas zu folgen. Ne? Es gibt jetzt mittlerweile auch Podcasts, ne? Die gehen 3, 4, 5 Stunden. Menschen hören die sich am Stück an, ja, und das sind dann oft auch tiefere Themen. Auch das gibt's, ja. Und ja, vielleicht, also du hast natürlich jetzt so die schweren Jungs oder die schweren Mädels auch bei dir da in deiner Anstellung. Ich kann mich auch ganz gut reinversetzen, weil meine Frau ähnlich arbeitet, ja, und da auch immer wieder so Sachen erzählt, aber wir vergessen, dass die anderen Menschen, mit denen wir zusammen sind, die wir jetzt mal einfach als die Normalen titulieren, dass wir wissen, von wem wir sprechen, die haben ja die gleichen Themen, ne? Die können sich nur ein bisschen besser zusammenreißen, ja, aber das, ob die sich darin wohlfühlen, ist auch nicht immer gesagt.
Nee. Jeder trägt sein Päckchen, ne? Am Arbeitsplatz. Mhm. Dadurch entstehen am Arbeitsplatz auch mal Konflikte, Meinungsverschiedenheiten.
Will man eine Mauer.
Ja, genau. Und eben, es gibt so viele tolle Strategien, die man lernen kann, wie man für sich selber das Leben angenehmer gestalten kann, ruhiger gestalten kann, aber auch den Umgang mit anderen so massiv verbessern kann. Mhm. Ja, oft sind es wirklich einfach nur so die Art und Weise, wie man über bestimmte Probleme denkt oder bestimmte Herausforderungen denkt, reicht manchmal schon.
Mhm, ja. Kleine Abläufe. Du hast von den Usbeken, heißt das so?
Ja.
Das will ich von kurz überlegen. Ja, also von den Menschen aus Usbekistan hast du gesprochen, dass die ja so ein bisschen erstmal hinterm Berg halten. Jetzt hast du Kolumbianer, also in meiner Kolumbianer-Schublade sind die ja anders. Ja, wie nimmst du die Kultur wahr?
Das Projekt in Kolumbien beginnt Mitte August. Also Mitte August habe ich die ersten Unterrichtsstunden.
Ah, ja.
Bis jetzt hatte ich den Kontakt mit Lehrkräften dort, mit denen vor Ort, die alles veranstalten, organisieren. Und das ist schon, das sind zwei Welten. Das kannst du dir natürlich vorstellen. Ja, wir alle kennen so die Bilder, die man aus Südamerika im Kopf hat. Und das ist echt, das ist komplett anders, die Kommunikation. Weder besser noch schlechter, muss ich sagen. Einfach anders. Es ist sehr, sehr, sehr offen, sehr viel, viel, viel aktiver, viel, nicht lauter wirklich, aber lebendiger. Wenn man es so lebendiger, ja. Mehr Mimik, mehr Gestik. Es sind komplette Gegensätze. Ja. Sehr spannend. Ja. Das ist auch so diese spannende Frage, für mich dann natürlich. Wie läuft es dann, wenn sie letztendlich hier sind, ne? Weil es sind ja auch zwei komplett unterschiedliche Blickwinkel auf unsere Kultur und auf unsere Zusammenarbeit zum Beispiel. Also jetzt stellst du dir so ein Büro vor in Deutschland und dann kommt jemand aus Usbekistan mit rein und jemand aus Kolumbien mit rein. Das ist krass. Trotzdem funktioniert es oft am Arbeitsplatz, ne?
Wie hast du die Büromöbel vorhin tituliert? In weiß, was?
Reinweiß, ja.
Reinweiß, genau.
Also stellst du noch einen Schrank mit rein und einen roten Tisch.
Ja, und dann kommt der Kolumbianer rein und sagt, was ist das jetzt?
Ja, genau. Ja. Das ist echt, das ist spannend, ja. Aha.
Blickwinkel, verrückt. Und du startest jetzt im August dann mit wie vielen
Menschen genau. dort? Im Moment sind es, glaube ich, um die 90 so. Und in den ersten Kursen, also im August starten die ersten, knapp 40 ungefähr, 35 bis 40.
Boah, das ist viel.
Es ist eine bunt gemischte Gruppe. Es sind drei Klassen, könnte man so sagen, die ersten drei Klassen, die da loslegen. Ich muss aber dazu sagen, ich beschule die meisten davon nicht. Also ich mache einzelne Sessions und habe dann sozusagen Lehrkräfte, die für mich beschulen, Freelancer, die ich anstelle oder die für mich die Stunden dann übernehmen, genau.
Ja. Ah, ja. Ja.
Bei mir liegt dann der Rest drumherum, Konzeption und so weiter.
Mhm. Ja. Und dann sind die wie lange bei euch im Seminarkurs? Wie nennt ihr das?
Kurse, ja, 30 Wochen.
30 Wochen.
30 Wochen sind ungefähr. Die haben einen Call pro Woche und also eine Stunde Unterricht pro Woche. Begleiten zu ihrem regulären Unterricht, weil du musst dir vorstellen, das sind junge Leute, 17, 18, 19, die lernen gerade Deutsch, die arbeiten nebenbei, die haben gerade den Schulabschluss gemacht. Voll, da kriegen wir meinen Unterricht dazu. Das heißt, da passiert einiges bei denen im Leben, ja. Und ich brauche auch die Zeit mit ihnen, ne? Also die regelmäßigen kleinen Impulse, damit eine gewisse Entwicklung stattfinden kann.
Ja, ja. Ja, gerade dieser Beziehungsaufbau, der wird halt auch nicht schneller, wenn man irgendwie die voll schießt oder ne, diese 30 Wochen dann in 15 Wochen verpackt.
Ja. Ja, genau. Und
dein Azubi-Booster, der so als allererstes entstanden ist. Mhm. Ja, also so versucht sich mal nach hinten rein zu versetzen. Was sind so die zwei, drei Sachen, wo du gesagt hast, das hat extrem gut funktioniert? Ja, also das würde ich wieder so machen. Also jetzt nicht mit dem Know-how, was du jetzt schon hast, sondern wirklich so Stand Azubi-Booster. Was waren da gute Punkte?
Also wenn ich jetzt darauf zurückgucke, was ich sage, das sind die Sachen, die sehr gut waren. Eins sind die Themen, die Techniken. Das ist, ich habe Techniken rausgenommen, die ich als Therapeut gelernt habe, ja, die das therapeutische Fach, also die aus dem therapeutischen Fach rauskommen.
Ja.
Habe sie manchmal ein bisschen simpler gemacht, ein bisschen umgebaut, so dass sie junge Fachinformatiker, die aus einem ganz anderen Bereich kommen, auch erlernen können und leicht umsetzen können.
Ja.
Also diese Techniken, das funktioniert sehr gut. Dann, dass es regelmäßige Impulse sind. Es ist zwar wahnsinnig schwierig zu planen, weil ich habe schon mal gesagt, es ist schwierig zu gucken, wann haben die Zeit, dann ist der eine im Urlaub, dann sind Ferien, dann ist es sonst irgendwas. Das heißt, es ist braucht eine sehr gute Planung, aber es funktioniert trotzdem über ein Jahr hinweg. Und ich würde es auch nicht kürzer machen. Ich würde nicht sagen, wir treffen uns dafür dreimal pro Woche und ziehen das in 4-5 Wochen durch. Ich würde es wieder über ein Jahr machen, regelmäßig. Immer wieder sich treffen oder dann zumindest über die 10 oder 11 Monate. Und das Dritte, was gut lief, es ist so, also es war immer ein wöchentlicher Wechsel, also was, es war ein Wechsel zwischen dem Live-Call und dem Lernvideo. Live-Call, Lernvideo, Live-Call, Lernvideo. Ich habe damals eher so ein bisschen aus Zeitmangel und damals war die Technik auch nicht so weit und ich habe es erst ganz am Anfang gemacht. Ich habe wahnsinnig viel Zeit gebraucht, um so ein Lernvideo gut hinzubekommen mit Schnitt und allem drum und dran und habe dann immer so peu à peu gearbeitet. Das heißt, ich hatte nicht alle 10 Videos oder 12 Videos fertig und hab's ihnen geliefert, sondern ich habe es immer nach und nach gemacht. Und das würde ich sogar jetzt wieder so machen, weil ich darauf immer wieder zurückgreifen konnte. Was haben wir als letztes gemacht? Ich baue das wieder mit ein. Und so hast du diese Beziehungsebene. Das heißt, du im nächsten Lernvideo, das kommt, gehst du nochmal auf das ein, was beim letzten Mal passiert ist oder auf den Need oder den Painpoint, den die Azubis gerade jetzt haben, was die gerade jetzt brauchen. Und so kannst du nämlich auch digital eine Beziehungsebene schaffen.
Ja, dann kannst du wieder quasi so im Video dann immer wieder sagen, keine Ahnung, das und das war jetzt schwierig oder
genau.
Er hatte ja gesagt, dann kannst du die Beispiele theoretisch sogar nochmal im Video aufgreifen.
Und was mich auch, was ich sehr cool fand, ist, dass die Azubis, die dabei waren, wesentlich offener waren, als ich es erwartet hatte. Das heißt, sehr viel erzählen, teilweise auch einfach persönliche Dinge, was ihnen schwerfällt, wo sie Probleme mit haben. Einmal wurde ich zum Beispiel auch angesprochen von einem Jungen, der dann meinte, also, ja, ich hatte so ein Reflexionsgespräch mit ihm, aber ich mir was anderes fragen kann. Ich so, ja, was denn? Und dann meinte er, ich habe im Privaten zum Beispiel eine Freundin, der geht's da und da nicht so gut, wie gehe ich denn damit um? Und ich dachte mir, wow, cool. Okay. Dass so ein junger Mensch so das Vertrauen hat und da auf mich zukommt mit so einem Ding, obwohl wir eigentlich über Arbeitssachen reden, ne?
Ja, schön. Ja. Obwohl du ein wirklich Fremder gut. bist.
Ja, genau.
Aha. Okay, ja, krass. Und jetzt zweiter Schritt, Strong Talents. Da ist ja noch ein bisschen was dazugekommen. Was würdest du sagen, sind da so die großen Schritte, wo du sagst, das ist eine deutliche Verbesserung zur Anfangsidee, weil du hast es ja weiterentwickelt, du entwickelst es ja eigentlich immer noch weiter.
Ja. Die Verbesserungen. Es sind natürlich, es ist ein bisschen breiter geworden. Ich glaube, der Azubi Booster war für mich. Da stand, also das war für mich, das war für die Teilnehmer, aber ich bin einfach da in so wie es aufgebaut war, eine Schlüsselfigur, weil ich mit den Kompetenzen, die ich habe, das, was ich mal gelernt habe, mit eigenen Erfahrungen, da irgendwie zentral stehe, wie du auch in deinen Trainings, ne? Und Strong Talents ist jetzt so gebaut, dass ich das, was ich eigentlich machen möchte, ist ein Bildungsunternehmen aufbauen, schaffen kann. Und das bringt wiederum Vorteile für die Teilnehmer. Weil ich finde, jede Person, mit der die sprechen, von der die Feedback bekommen, die Impulse liefert, ist wichtig. Und das bin jetzt nicht nur mehr ich, sondern es sind auch andere. Das heißt, ich gucke so ein bisschen drauf, wen habe ich da in den Culture Calls mit drin? Das heißt, wer sind die anderen Leute, mit denen die reden? Die Lehrkräfte. Mir ist zum Beispiel klar, die Grundvoraussetzung ist immer, sie müssen mal in Deutschland gelebt haben, sie müssen das bei uns kennen, sie müssen die Arbeitsweise kennen, sie müssen wissen, wie man bei uns kommuniziert. Aber mir ist vor allem wichtig, dass das Menschen sind, die vielleicht ein bisschen begeistern können, die ein gewisses Auftreten haben, die eine Connection herstellen können mit anderen Leuten. Und ich suche Menschen, mit denen ich mich auch gut verstehen würde.
Ja. Genau. Ja, also
das ist so die Weiterentwicklung, nicht, ja.
das ganze Ding quasi nicht nur auf deinen Schultern liegt, ne, sondern dann auch einfach ein bisschen verteilt wird und dass auch anderer Input kommt, ne?
Ja. Ja, genau. Und vor allem auch, dass ich das, was ich mal also als Geschenk bekommen habe, dieses Studium und die Möglichkeit, mich über 4 Jahre stetig weiterzuentwickeln, dass ich das eigentlich an so viele Menschen wie möglich rausgeben kann. Und so viele junge Leute wie möglich, ja. Und so der nächste Schritt ist jetzt dann im nächsten Jahr wahrscheinlich, die Schleife zurückzudrehen und zu sagen, okay, ich muss meinen Stift weglegen, sonst habe ich den immer in der Kamera. zu sagen, okay, jetzt was ich bei Strong Talent weiter ausgebaut habe, das wieder zurückzubringen in den Azubi-Booster und auch das wieder weiter anzubieten. Ja. Das heißt, auch den Azubi-Booster wieder breiter und größer zu machen.
Ja. Cool. Jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, dann sind die in deinem Kurs ungefähr bis März?
Ungefähr,
im August startet?
Ja.
Und nach dem Abschluss kommen die nach Deutschland oder kommen die schon währenddessen nach Deutschland?
Danach, also die machen ihr deutsches Niveau B2. Und sobald sie das haben, das müsste auch in die Zeit dann sein, beginnt so die Phase, oder eigentlich während des Kurses schon beginnt die Phase, wo sie connected werden mit Unternehmen hier in Deutschland, die dann sozusagen Partnerschaften übernehmen und die in ihren Unternehmen einstellen. Genau. Und das passiert dann ab April, was denke ich. Aber da muss man gucken, wenn jeder entwickelt sich unterschiedlich weiter, manche brauchen ein bisschen länger für die Sprache, dann hast du halt in Deutschland die bürokratischen Hürden sind halt nicht gering, ne? Für jemanden, der nach Deutschland kommt. Das heißt, es dauert, bis die Visa vergeben werden, bis alles funktioniert. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Ja. Okay. Und dann ist dein Job ab dem Punkt dann beendet nach diesen 30 Wochen, wenn quasi die Übergabe ist, oder?
Ja. Der ist, sagen wir es mal so, in dem Projekt ist er beendet. Aber die Strong Talents, ich möchte es so ein bisschen ausbreiten. Also im Moment arbeite ich viel für Sprachkurse, Sprachschulen, oder mein Partner ist dann, kann sein zum Beispiel ein Personalvermittler, der Talente nach Deutschland holt. Aber dieses Programm ist ja nicht nur sinnvoll für die Zeit, wo die Sprachschule machen, um sie vorzubereiten, sondern zum Beispiel auch für die Überbrückung. Das heißt, gerade was du sagst, wenn die im März fertig sind, ne? Und dann müssen die manchmal bis zum halben Jahr warten, bis sie nach Deutschland kommen können. Und da verlierst du diese Bindung zum Land. Das heißt, dieses Programm kann auch gerade dafür da sein, weiterzumachen nach dem Sprachkurs und sich dann vorzubereiten. Oder kann in einer anderen Variante auch gut sein, wenn, und viele Unternehmen stellen ja direkt ein, ne? Also akquirieren selbst im Ausland und holen Talente zu uns. Sobald die da sind, die zu unterstützen. Es kann die Integrationsbeauftragten im Unternehmen unterstützen, die Personaler unterstützen. Also kann ein Begleitprogramm für die sein. Das ist ja relativ vielfältig, ja.
Ja. Okay. Das heißt, wenn da jemand irgendwie Support braucht, ne, dann kannst du da auch dann direkt unterstützen. Also auch da kann das Programm natürlich dann andocken.
Genau. Mein Traum wäre es auch noch, das ist vielleicht der nächste Schritt dann, auch eine Community zu schaffen. Das heißt, dass die sich, wenn sie das Programm beendet haben, ein bisschen vernetzen können, unterschiedlich fragen können, wie geht's dir, was hat dir geholfen im ersten Monat? Ja. Ja. Aber das ist in der Zukunft.
Ja. Ja, cool. Und wenn du jetzt den Kontakt dann mit den Firmen direkt hast, wie kann man sich das vorstellen? Sind die da eher typisch deutsch neutral und gucken ungefähr so? Oder sind die da begeistert, weil sie das auch brauchen? Oder sind die da eher so, sag ich mal, kritisch? Also wie nimmst du die Kontakte, die Gespräche da so wahr?
Mit den, Strong Talents biete ich im Moment noch nicht an die Firmen direkt in Deutschland an, sondern ich mache es, wie gesagt, über Sprachschulen und so weiter, über Partner. Und da ist es so, dass die sehen alle auch dieses Problem, ne? Dass jemand hierher kommt, dieses erste Halbjahr da ist und da einfach die Abbruchquote da ist, dass man das irgendwie ändern muss und sind auch sehr offen dafür, auch für so Programme. Oft ist natürlich auch eine finanzielle Frage, weil man gerade gucken muss, was kostet sowas, jemanden herzubringen, wer übernimmt die Kosten dann? Das sind schon so Fragen, die kommen. Aber eigentlich relativ offen. Und weil man merkt halt auch einfach, dass viele es ist ja so in den Medien, dass man guckt, meint man ja gerade in Deutschland wird jeder zweite entlassen, ne? Ich sehe aber immer noch, dass viele einfach gute Fachkräfte suchen.
Medizinische Bereich, so. Pflegebereich, ne? Sind einfach viele, viele Stellen offen.
Ja. Aber auch wenn wir jetzt auf die Azubis gucken, ne? Auch im handwerklichen Bereich. Also ich habe den Azubi-Booster damals angefangen im Bereich IT, weil die halt die Ausrüstung haben, ne, und digital teilnehmen können. Aber es ist ja genauso sinnvoll für handwerkliche Betriebe. Jeder Azubi muss mal raus, muss mit Kunden reden. Wenn jemand, der Fliesenleger ist und ein Bad umbaut zum Beispiel, trifft er eher auf ältere Leute. Da hast du ja auch dieses Generationsgap, ne? Ja. Das heißt, du musst auch gut kommunizieren können und alles. Also für die ist es auch irgendwann mal sinnvoll. Aber auch da gibt es ja so diesen krassen Fachkräftemangel noch. Also ich sage, ich finde keine Azubis mehr.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass zu wenig junge Leute auf dem Markt sind, sondern dass die Unternehmen nicht mehr das finden, was sie suchen. Also dass irgendwo ist da eine Lücke zwischen Anspruch und dem, was die jungen Leute mitbringen. Und ich sehe aber ganz viel Potenzial in der jungen Generation eigentlich. Weil die haben so ein bisschen, man muss immer denken, die haben schwierige Jahre hinter sich, da war Corona dazwischen, da waren viele Herausforderungen da. Wenn die so in die Zukunft blicken, dann, ja, die Medien sind relativ negativ. Das spielt alles da so ein bisschen mit rein.
Ja.
Aber man muss irgendwie gucken, wie man die beiden wieder zusammenbekommt, ne?
Ja, das
bin ich ein bisschen abgeschweift, glaube ich.
Das ist eine gute Frage, ne? Und das ist ja so ein bisschen außerhalb von unserem Einfluss, ne? Also da, denke ich, können wir so Anspruch etc., also Realität und Anspruch, genau so heißt, dann schwierig zusammenbringen. Ne? Wir können natürlich ins Gespräch gehen und können auch gucken, ja, wie kriegen wir das hin, oder dann halt zu dir kommen und die Azubis ein kleines bisschen schon vorbereiten, ne? Dass eben dieser Cultural Clash, ne, und auch diese Anfangsschwierigkeit, die jeder hat, auch wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, ne? Das ist eine andere Welt, da muss man schon reinkommen.
Ja, und ich glaube trotzdem, dass wir als Trainer oder als Coaches auch irgendwie, dass wir dann einen guten Teil beitragen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn jemand mit 17 in ein Unternehmen kommt, ne, der ist es gewohnt, digital zu kommunizieren, Nachrichten zu schreiben, aus dem Privaten heraus, ne? Mhm. Dann, der telefoniert nicht mehr. Also mal ein simples Beispiel. Das ist einfach eine andere Welt. Und da wird auch nicht jede Nachricht bestätigt. Ist halt so, wenn die ankommt, okay, dann habe ich es gelesen und dann, ja, dann schreibe ich mich gleich zurück, dass ich es gelesen habe. Und jemand, der jetzt 20 oder 30 Jahre älter ist, der bestätigt die Nachricht vielleicht noch oder nimmt mal einen Hörer in die Hand, ne? Und das ist schon so ein kleiner Unterschied, den man hat.
Ja.
Und ich glaube, was wir in unserer Rolle machen können, ist nicht jetzt zu sagen, ey, du junger Mensch, du musst so kommunizieren wie dein Ausbilder. Du musst jetzt das Telefon in die Hand nehmen, du musst das und das machen, sondern vielleicht ein bisschen so die Skills in die Hand nehmen, dass ihm das leichter fällt, zu telefonieren, wenn es nicht gewohnt ist. Kommunikationsmodelle zu zeigen, die ihn unterstützen können, aber auch ihm zu zeigen, wie gebe ich Feedback, ja? Wie mache ich diese Spanne zwischen mir und dem Ausbilder kleiner? Das heißt, wie kommuniziere ich offen mit dem? Wie sage ich dem offen, was mir schwerfällt? Oder wie suche ich mit dem eine gemeinsame Lösung für so eine Differenz? Das können wir ja auch machen.
Ja.
Oder im Endeffekt den Ausbilder mit einbinden, ne?
Genau, oder deinen Azubi-Booster umnennen und den Ausbildungsbooster nennen. Ja, oder Ausbilderbooster, Entschuldigung.
So. Ausbilderbooster, ja. Ja.
Ja. Ja, das wäre quasi so das Puzzlestück von der anderen Seite, weil jetzt versucht ja der Azubi-Booster irgendwie, ne, da haben wir dieses Puzzlestück und ich schneide es so zu, dass es auf das Stück dann irgendwie passt.
Ja, das stimmt. Es ist sehr, sehr stark auf den Azubi fokussiert, aber halt auch, weil die Nachfrage natürlich vom Ausbilder oder von Unternehmensseite kommt. Ne?
Ja, das auf jeden Fall auch. Aber also ich war auch im letzten Podcast, ne, da wurde ich ja auch gefragt, was man da so machen kann. Mein Vorschlag ist in der Richtung ja immer, dass man nicht versucht, jemanden da so rein zu quetschen, ja, sondern einfach so ein Sog, also so eine Art, gibt ja diese Pull-Faktor, ne, dass ich angezogen werde von irgendwas. Und ich bin nach wie vor der Meinung, ne, dass das Ausbilder genau sowas auch machen können. Ne? Also wenn du jemand Cooles auf einer Messe irgendwo triffst, mit dem man ins Gespräch kommst und der ist einfach ein Typ oder sie strahlt irgendwas aus, dann sagst du, ja, ich glaube, mit dem hätte ich Lust, irgendwie 30 Wochen reinzugehen, ne? So wie es bei dir auch ist. Ne? Du hast so eine offene Art, da freut man sich auf den Call, ne? Dann denkt man nicht so, oh, jetzt hier, oh, schon der Reil, oh, will ich jetzt nicht irgendwie online gehen.
Ja, merke ich auch gerade. Also wir verstehen uns ganz gut, das ist ganz cool. Und dann unterhält man sich auch anders und offener, ne? Das ist schön, ja. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen die Ansichten teilen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich über dich fast auch nicht informiert, eigentlich gar nicht informiert. Ich habe nur kurz mal auf LinkedIn was gesehen und ich glaube, du machst ja auch immer so Wochenprogramme oder wöchentliche Programme, ne? Oder?
Ja, wir machen Kurzzeitprojekte. Also irgendwas so zwischen 4 und 8 Wochen maximal.
Ja.
Und dann nehmen wir auch die Ausbilder mit rein, die dann ja nicht mit ackern und so, aber die sind eben für den Transfer verantwortlich. Also dass man ja ähnlich, was man so, wie du es beschrieben hast, mit Kommunikation, Teamwork etc., das lerne ich, klar, und das bleibt mir auch bei so einem Projekt, weil die sehr, ja, die sind sehr eindrücklich. Und dann ist aber der Ausbilder halt genauso wichtig wie der Azubi, ja, weil die tragen das dann in den Alltag. Ne? Den Transfer müssen die dann schon hinkriegen. Da bin ich nicht mehr da und sage, guck mal, ihr habt doch damals hier beim Flag-Football-Turnier, was wir organisiert haben, so und so kommuniziert, deshalb habt ihr verloren. Sondern das muss dann halt geschnackelt haben.
Ja, das ist so wichtig. Du siehst ja auch so, dass du nicht als Trainer hinkommen kannst und einen Tag lang eine Schulung machen kannst und dann bist du weg. Das funktioniert nicht. Und das ist auch nicht der Anspruch mehr. Das muss nachhaltig sein irgendwo. Und deswegen sagst du ja auch, ich bin mindestens 4 Wochen da, ne?
Ja, ja. Aber es ist auch so gewesen am Anfang. Ja? Also die ersten Jahre, Seminare, die wir gemacht haben, die waren wirklich nur so einen Tag.
Ja, der gleiche.
Und genauso hat man halt gestartet. Ich habe noch ein paar Seminare, ne, die wirklich nur einen Tag gehen. Aber da weiß ich, da sind die Ausbilder so auf Zack. Ja, da gebe ich nur einen Input und den Rest machen die über Jahre. Ja, aber weil die halt so erfahren sind, weil deren ganzes Konzept eben stimmig ist. Deshalb sage ich, da mache ich den Tag. Ja, wenn ich jetzt für einen Tag gebucht werde,
schwierig. Ja. So einzelne Tage habe ich auch noch, aber dann ist es entweder so ein Azubi-Starttag zum Beispiel, den man cool gestaltet, oder es ist mal ein Tag oder vielleicht auch mal ein paar Stunden zum bestimmten Thema, ne? Das heißt, wo eine ganz konkrete Nachfrage da ist zu einem bestimmten Thema und dann bringt man da eine Methode mit, ein paar Übungen mit und schult die in einem ganz bestimmten Bereich.
Ja.
Dann ist es völlig legitim und ist auch okay. Oder wenn zum Beispiel wenn es einen Konflikt im Team gibt und man muss ein bisschen moderieren und gucken, dann ist so ein Tag auch okay. Aber wenn man wirklich Entwicklung mitbringen will, dann muss man das auch im Unternehmen ein bisschen mit begleiten. Ne? Also ich habe im Azubi Booster zum Beispiel gibt es halt zwei Lernprozessbegleitungsgespräche. Das heißt, die der Azubi im Einzelnen mit mir führt. Und am Ende wird das zusammengefasst und geguckt, okay, wo sind die Entwicklungsziele vom Azubi? Wo möchte er hin? Was denkt er, möchte er dazulernen? Und wie kann er das im Unternehmen dazulernen? Das heißt, wo sind seine Lernfelder im Unternehmen? Und was fällt ihm schwer? Und dann wird er gefragt, was davon möchtest du einen Ausbilder weitergeben? Das, das und das, okay. Und dann bekommt der Ausbilder das von mir. Und dann rede ich mit ihm und sage ihm ganz konkret, ja, der denkt das und das und dann möchte er sich weiterentwickeln, das möchte er lernen. Mhm. Gibt es bei euch eine Möglichkeit für? Ja. Mhm. Und dann ist halt jemand zum Beispiel ein bisschen länger an der Hotline. Oder bekommt einen anderen Kollegen an der Hotline, der ein bisschen einleitet. Solche Dinge, ja.
Also eine Hotline von euch dann?
Nee, sorry, ich meinte zum Beispiel, war jetzt wieder bezogen auf einen Azubi zum Beispiel, der in der IT an der Hotline arbeiten muss auch.
Mhm. Ah ja.
Okay, und dann bekommt er halt die Möglichkeit, wenn er den Bereich trainieren möchte, dass er dann länger dort arbeiten kann, ja.
Ja, genau. Steht und fällt einfach wieder mit dieser Kommunikation, von der wir alle mal gehört haben.
Ja. Ist so wichtig, also.
Ja, genau. Ich würde gerne den Bogen wieder schließen. Ja, wir haben hier Creative Therapies, also kreative Therapien. Gibt's da irgendwas, wo du an Methoden gelernt hast, wo du heute jetzt noch im Einsatz hast? Weil eine starke Methode, also du hast vorhin gesagt, ne, die läuft nicht rein über Sprache oder verzichtet manchmal auch auf Sprache. Mhm. Hast du dir da irgendwas jetzt immer noch in den Alltag gerettet für deine Arbeit?
Ja, was ich in einer abgewandelten Form auch so ein bisschen mitnehme, es gab eine Methode, die habe ich damals kennengelernt. Da gab es ein Buch, das hieß Stadt von Achsen. Also Stadt der Achsen könnte man es übersetzen. Ich glaube, es gibt es im Deutschen nicht und ist auch nicht bekannt. Und das ist ein Buch eigentlich für Kinder. Und in dem Buch gibt es eine Stadt, die ist unterteilt in so verschiedene Achsen. Und in jedem Bereich, in jedem Viertel, in jedem Viertel wohnt ein anderes Tier. Und dieses andere Tier hat verschiedene Eigenschaften. Ja, der Fuchs, der ist sehr schlau und die Eule ist eher ruhig und ist so der Kopfmensch. Und die hat verschiedene Verhaltensweisen. Und man sieht, wie verschiedene Tiere mit verschiedenen Verhaltensweisen gut miteinander zurechtkommen oder welche Verhaltensweisen absolut aufeinanderstoßen. Mhm. Zum Beispiel der ruhige und zurückgezogene, wenn er auf einen Menschen trifft, der sehr dominant und laut ist, schüchtert ihn so noch mehr ein oder zieht sie noch weiter zurück. Und das ist so wie ich die Methode kennengelernt habe. Die basiert auf einer anderen Methode, die nennt sich Joseph Leary. Timothy Leary, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Mhm. Ja? Genau. Ja, und da geht es erst um Verhalten und Gegenverhalten dann, also eher dann für die Erwachsenen. Und man kann mit dieser Methode immer sich selbst trainieren und auch seinen Blick auf andere so ein bisschen. Also zu gucken, hey, welche Verhaltensweisen habe ich in mir? Und was machen die mit anderen Menschen? Bekomme ich manchmal auf Gegenwind zum Beispiel, werden andere Leute ruhig in meiner Gegenwart oder wie reagieren die auf mich? Und dann kann ich gucken, wie komme ich mit den verschiedenen Menschen zurecht. Kannst du dir vorstellen, du als Trainer jetzt zum Beispiel, auch im Football-Bereich kannst du es so ein bisschen nutzen. Du kannst sagen, okay, für den einen, damit ich den weiterentwickeln kann, der ist so ein, vielleicht eher so ein Follower, da muss ich der Leader sein, ne? Das heißt, ich muss stark auftreten, ich muss vielleicht auch ein bisschen lauter sein, ich muss vielleicht dominanter sein. Für den anderen wiederum, den muss ich abholen, den muss ich die Hand hinstrecken. Mhm. Für den muss ich immer ganz anderes sein.
Und dabei einfach schauen, ne, wie ist die Reaktion, ne? Nähert er sich mir an oder flüchtet er vielleicht weg?
Genau. Und das nutze ich in Kommunikationstrainings eigentlich oft auch, ja. Mhm. Also meine Lieblingsmethode im Studium eigentlich. Und wenn du was mit Theater machst, dann, also dort im Studium lerntest du nicht auf der Bühne zu stehen oder einen Film mitzuspielen, sondern du spielst die Rolle, die dem anderen im Moment weiterhilft, ne? Mhm. Also wir haben ja alle verschiedene Rollen in uns, aber du kannst halt gerade jetzt immer der sein, der dem anderen weiterhilft. Mhm. Und das, der Held. Das ist jetzt, ja, manchmal ist es, der Held ist nur so eine schwierige Rolle, ne?
Der Helfer, ja.
Ja, das ist Liebe meins. Ich mache es eher so unterstützend zu wirken. Ne?
Mhm. Ne? Cool. Ja, schön, schön. Ja, in einer guten Woche kommt eine Folge hier bei On Teams mit einem Theaterpädagogen raus. Der macht das seit 27 Jahren. Cool. Ja, der liebe Uwe John.
Mega. Ah, sehr schön. Bin ich gespannt. Ja. Dann werde ich auf jeden Fall reinhören, ja.
Ja, ich schick's dir mal durch. Ja, cool. Prima, ey. Vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke. Ja, also ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter bohren, aber wir bleiben einfach in Kontakt, beziehungsweise wenn dann wirklich der Ausbilder-Booster raus ist, ja, dann bist du nochmal eingeladen.
Gerne, sehr gerne, ja. Nee, mich hat's auch super gefreut, mich mit dir zu unterhalten.
Ja, schön. Ich habe immer noch mal eine letzte Frage, die die Menschen so ein bisschen zum Schwitzen bringt. Ja, weil wenn du selber Podcasts hörst, dann kennst du das, da wird dann immer Werbung gemacht für irgendwas. Ja, irgendwas, wo dann die Leute dann ganz random sagen, das ist mein Lieblingsmüsli und jeder weiß, das ist bezahlte Werbung. Und genau, bist du noch da? Du bist gerade eingefroren.
Ich bin noch da, ja. Hörst du mich noch?
Ja, genau. Und ich würde gern auch Werbung machen hier in diesem Podcast. Okay. Ne? Nur unbezahlte Werbung. Werbung von Sachen, die wir wirklich gut finden. Und deshalb meine Frage an dich. Was ist das, was du guten Gewissens bewerben kannst, weil du es wirklich selber gut findest? Muss jetzt gar nichts von der Arbeit sein, sondern ich sag immer, das kann irgendwas sein, was man im Supermarkt kauft. Das kann ein Buch sein, das kann eine App sein, das kann alles sein. Darfst gern nochmal kurz ein bisschen überlegen. Der leichteste Gedankengang ist, was packe ich auf eine Reise eigentlich immer irgendwie mit ein? Dann kommt man schon auf die Sachen eigentlich.
Witzig, weil ich hab's direkt am Schreibtisch stehen. Ich habe das nämlich, das kann ich wirklich empfehlen, bekommen von einer Arbeitskollegin, einer ganz lieben.
Ja.
Das ist dieses Buch. Im Grunde gut.
Im Grunde gut. Kenn ich
nicht. Im Grunde gut. Und es geht dabei, jetzt habe ich mir ein Lesezeichen rausgezogen, oh nein. es geht dabei um die Geschichte der Menschheit und dass sie doch im Grunde ganz gut ist. Und wirft immer wieder einen Blick auf verschiedene Dinge. Zwei Menschen, die auf einer Insel gestrandet sind und gerettet wurden und wie sie es geschafft haben, so zu überleben mit dem positiven Blick und dem positiven Verhalten. Oder eine Insel, die man mal entdeckt hat, auf der die Menschen ausgestorben waren auf der keine Menschen mehr gelebt haben und man eigentlich entdeckt hat, dass es nicht an den Leuten selbst lag, sondern dass die Zivilisation dort sehr, sehr gut war. Und ja, es wirft einfach einen positiven Blick auf viele, viele Dinge. Ja, und das ist sehr schön und man fühlt sich immer gut, wenn man es liest. Bei den Nachrichten, wie gesagt, das ist oft sehr, sehr negativ.
Ja.
In dem Buch ist es sehr positiv, ja. Und sowas braucht man halt auch.
Ja, schön, schön. Ja, wenn man so einen geschichtlichen Abriss der Menschheit hat, ne, dann hat man irgendwie so Krieg, 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 ja, irgendwie Territorium, Erweiterung, Knechtschaft, so. Aber schön, im Grunde gut.
Das ist ein schönes Buch, ja.
Klasse. Das nehmen wir mit rein in die Shownotes. Natürlich auch alles so, dass man dich erreichen kann, Sebastian.
Und, sehr gerne.
Ja, stark. Haben wir irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas ansprechen? Wir haben echt viele Themen gestritten.
Ich glaub's nicht, ja. Cool. Auf jeden Fall, mich jetzt wirklich gefreut, dich kennenzulernen. Und
ja.
Schönes Gespräch. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, ja.
Auf jeden Fall, ja, denk auch, ja, dass so weit sind wir gar nicht auseinander, auch wenn wir im anderen Bundesland sitzen. Nee, vielen lieben Dank, Sebastian, danke.
Gerne.
Wir sind durch mit dem Podcast. Du bist immer noch dran und wie du gerade gehört hast, der Sebastian, wir hatten uns davor auch nicht gesprochen. Und wenn du jetzt Interesse hast, auch einfach mal ins Gespräch reinzukommen, dann lernen wir uns hier kennen. Du erzählst mir was über Ausbildung, was du so machst, wie du denkst. Und natürlich auch die letzte Frage darfst du auch beantworten und unbezahlte Werbung machen. Ich freue mich auf deinen Kontakt.